Heger spricht hier über die Generation beziehungs- und bindungsunfähig. Das hat damit zu tun, dass er sich schon lange mit Stalking, Cyberbullying und diesen Themenbereichen beschäftigt. Ihr habt vielleicht den einen oder anderen Talk von ihr schon gesehen oder am Montag das Eröffnungspanel, das sich hier damit beschäftigt hat und sehr, sehr, sehr guten Anklang gefunden hat. Freut uns natürlich auch. Ein spannendes Thema, Sandra Zegler, eine Kriminalkommissarin AD aus Berlin. Wir freuen uns, dass sie da ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen, naja, guten Morgen kann ich ja nicht mehr sagen, aber einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich heute hier über dieses Thema sprechen darf, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ich möchte euch alle heute einladen auf eine Reise, auf die Reise nach der Liebe. Und da sprechen wir natürlich, ja, ganz besonders, weil wir ja heute uns oder überhaupt diese ganze Woche jetzt vor allem auch mit Generationen auseinandersetzen. Aus den unterschiedlichsten Richtungen möchte ich jetzt hier auch meinen Beitrag dazu leisten, was ich in meiner beruflichen Praxis beobachte. Und man kann das tatsächlich sehr treffend auch zusammenfassen mit der Generation bindungsunfähig beziehungsweise Generation beziehungsunfähig. Dazu gibt es mittlerweile sogar Bücher und unterschiedliche Blogartikel und so weiter in den Medien. Ich betrachte das natürlich so ein bisschen mehr aus der Sicht der Kriminalkommissarin. Das heißt, ich stelle mir die Frage, was bedeutet es eigentlich, in Beziehungen, in Bindungen zu sein und wo kann es gesund laufen, beziehungsweise wie läuft es grundsätzlich gesund und wo gibt es dann die entsprechenden Abarten, die natürlich dann auch Tür und Tor öffnen für die eine oder andere Straftat. Ja, wir haben es ja gerade schon gehört. Ich bin Kriminalkommissarin AD und ich kann tatsächlich sagen, dass ich mich mindestens 14 Jahre, aber mittlerweile sogar auch weit mehr als 14 Jahre, mit Bindungstaten auseinandersetze. Das heißt Beziehungstaten im Bereich der häuslichen Gewalt, im Bereich der schweren Gewaltdelikte, das heißt eben nicht nur Körperverletzung, sondern tatsächlich auch gegen die sexuelle Selbstbestimmung, gegen die persönliche Freiheit, und natürlich auch gegen das Leben, das heißt versuchter Mord und Totschlag. Das habe ich alles gesehen und in meinen Fällen war es tatsächlich sogar häufig so, dass meine Opfer in Anführungszeichen tatsächlich die Gewalttaten überlebt haben und ich deswegen ihnen auch ganz viele Fragen stellen konnte. Und das hat mir auch nochmal ganz große Dimensionen eröffnet über das Bindungs- und Beziehungsverhalten, was es im Vorfeld gegeben hat, über den Teufelskreis und die Gewaltspirale, die sich im Laufe der Jahre so weit zugespitzt hat, dass es am Ende sogar zum Äußersten kommen konnte, zu eben schweren Gewalttaten. Das alles hat mich wahnsinnig bewegt, die ganzen Jahre, und das tue ich auch heute noch, nicht mehr als Kriminalkommissarin, aber als Inhaberin der Agentur SOS Stalking, also Sicherheitsagentur. Wir begleiten heute Stalking-Opfer und auch da begegnen mir natürlich ganz besonders ganz viele Fragen rund um Bindungen, rund um Beziehungen, die, wenn sie eben nicht mehr gesund werden, dann eben auch höchst gefährlich werden können. Wenn wir uns der Liebe nähern wollen, wenn wir uns erfüllenden Bindungen, Beziehungen und so weiter, wenn wir uns dem nähern wollen und wenn wir die Frage stellen, was sind eigentlich die Besonderheiten der heutigen Generation, dieser vermeintlichen Generation bindungs- und beziehungsunfähig? Was heißt eigentlich Bindung, beziehungsweise wo kommt sie her und was ist das überhaupt? Also grundsätzlich gibt es natürlich in den Bindungstheorien, in der Psychologie und auch in sonstigen Wissenschaften unendlich viele Definitionen dafür. Das, was für mich wirklich erstmal den Kern von Bindungen ausmacht, ist die emotionale Verbundenheit zwischen Menschen. Das ist im Grunde das A und O, das, warum wir eigentlich hier sind. Das, was unserem Leben den Sinn gibt, das heißt, dann, wenn wir wichtige Dinge in unserem Leben vollbringen oder wenn irgendwas mit uns, sagen wir mal, was macht oder wenn wir was beobachtet haben, dann ist das, was es für uns eigentlich ausmacht, dass wir es Menschen erzählen können oder dass wir es mit Menschen teilen können, die uns am Herzen liegen. Und wer liegt uns natürlich mehr am Herzen als der Partner oder die Partnerin, als die eigene Familie oder eben natürlich auch viele andere Menschen, mit denen man dann in unterschiedlichen Kontexten auch miteinander verbunden ist. Das heißt also, die Verbundenheit natürlich innerhalb der Partnerschaft, die wir dann romantisch verklärt sowas wie Liebe nennen, ja, das ist das, was uns eigentlich zusammenhält, was uns Menschen in unserer Gesellschaft und was uns in unseren Familien, das, was uns zusammenhält. Und wenn wir auf den ganz wesentlichen Ursprung zurückgehen, finde ich, kann man sogar sagen, das ist eigentlich der Grund, warum wir hier sind. Erstens, wir entstehen alle aus Bindungen, wir wachsen auf innerhalb von Bindungen und ja, das ist das, was uns am Ende auch den Sinn gibt, weil alles wäre wirklich, es wäre sinnlos und nutzlos, wenn es keinen Menschen geben würde, mit dem wir das alles teilen könnten. Ja, und da habe ich es im Grunde auch schon fast vorweggenommen, also die ursprüngliche Idee, wenn wir mal evolutionsbiologisch zurückgehen, kann man tatsächlich sagen, dass die Bindungen ganz klar natürlich Funktionen haben. Wenn wir ganz in Urzeiten zurückgucken, dann waren Bindungen dafür da, uns zu schützen und unser Überleben zu sichern. Das heißt, natürlich ging es vor allem darum, entsprechende Gefahren von uns abzuwenden und nur in der Gemeinschaft haben wir das geschafft, uns so zu schützen, beziehungsweise eben auch das Überleben zu sichern, dass alle Ressourcen da sind, alles, was wir brauchen. Das ist natürlich ganz rudimentär in uns angelegt. Auch heute haben Bindungen immer noch ganz wichtige und wesentliche Funktionen, auch wenn sich das natürlich seit der Urzeit um einiges verändert hat. Aber ganz tief in uns drin steckt natürlich, dass Bindungen für uns ganz wesentlich und wichtig sind, um überhaupt unser Leben zu gestalten, um als Gesellschaft überhaupt ja, tragfähig zu sein. Und jetzt haben wir natürlich auch eine moderne Welt, in der gerade Bindung eben auch anfängt, sich zu verändern. Oder man kann tatsächlich sagen, dass innerhalb der letzten Jahre sich eigentlich unsere Bindungen und unser Bindungsverhalten im Sinne der Vernetzung ganz wesentlich verändert hat. Also zum Teil auch wirklich von diesem Ursprungssinn, den wir alle in uns drin haben, dieses wir wollen miteinander vernetzt sein, um geschützt zu sein und um unser Überleben zu sichern, ein Stück weit ja, weggeht natürlich und sich entsprechend weiter verändert hat. Wenn wir uns unser Beginn unseres Lebens angucken, dann sind wir als Säuglinge natürlich ganz klar darin gefangen oder ja, stecken wir ganz klar darin, dass wir durch unsere Eltern nur überleben können, wenn eine wirklich gute Bindung da ist. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, ja, jetzt wissen wir eigentlich, wofür Bindungen da sind und irgendwie haben wir es ja alle schon geahnt. Also ich erzähle ja jetzt hier auch keine Neuigkeiten. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was ist denn dieses geflügelte Wort, was man jetzt überall hört und liest, die entsprechende Generation bindungsunfähig? Klar müssen wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich Generation? Da haben wir ja schon einige Talks auch dazu gehört, wissenschaftlich fundiert. Meine Herangehensweise ist jetzt tatsächlich mehr praxisorientiert und sagen wir mal so, basierend auf meinen persönlichen Beobachtungen. Die Generation bindungsunfähig, also das, was wir in Großstädten beobachten können, ist, dass es tatsächlich im Moment sehr an der Tagesordnung ist und das eben auch schon seit einigen Jahren, dass wir einem unendlichen Selbstoptimierungswahn verfallen sind und dass wir dem Perfektionismus nicht ganz abgeneigt sind. Also gerade wenn man so Menschen, die vielleicht jetzt in Großstädten leben, wenn man die so reden hört, die möglicherweise sogar Single sind und sagen, Mensch, ich bin eigentlich auch total glücklich, so als Single leben zu können, weil ich habe unendliche Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier mich beruflich voll verwirklichen, ich kann total individuell und frei sein und so weiter. Das sind ja alles auf der einen Seite erstmal sehr positive Aspekte der heutigen Generation. Also Menschen, die heute zwischen 25 und 40 Jahren sind, die haben wirklich ganz große Möglichkeiten, sich beruflich zu finden. Aber natürlich auch ein Stück weit den Druck. Heutzutage sprechen wir eben nicht mehr von Kriegsgenerationen oder von ganz anderen historischen Einschnitten, sondern heute sprechen wir tatsächlich davon, dass wir natürlich alle die Möglichkeit haben, uns wirklich auch zu verwirklichen und glücklich zu werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir quasi selber versagt, weil die Möglichkeiten sind ja da. Und da geht es dann schon los. Die Möglichkeiten sind nämlich so viele, dass es da schon schwierig wird zu sagen, na dann fokussiere ich mich jetzt auf das, was wirklich mit mir zu tun hat. Gerade in Großstädten haben wir es mit unendlich viel Ablenkung zu tun und ja, mit unendlichen Möglichkeiten. Ja, der Selbstoptimierungsunfass, der Perfektionswahn, der ist natürlich nicht nur im Beruflichen, nicht nur im Bereich unserer Bildung, nicht nur im Bereich dessen, was gerade alles um uns herum passiert und entsteht, sondern das hat auch Einzug gehalten in unseren Beziehungen. Und da geht's los, dass wir sagen müssen, na ja, da gibt es vielleicht die eine oder andere Entwicklung, die nicht nur positiv ist. Und die eine oder andere Entwicklung, die tatsächlich auch mit der aktuellen Generation zu tun hat und vor allem auch mit den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heute so haben. Jetzt fragen wir uns doch erstmal, was ist es eigentlich? Also was ist es denn eigentlich, was die Liebe ausmacht? Was ist es eigentlich, was unsere Bindungen ausmacht? Und die intime Beziehung und die intime Bindung, die wir uns ja alle irgendwie in unserem Leben wünschen, die zum Teil ja auch auf, sagen wir mal, Portalen wie Instagram und so weiter, wo so eine Scheinwelt geschaffen wird von der Prinzessin, von dem Prinzen, von den perfekten Menschen, die wir alle daten wollen und mit denen wir dann unser perfektes Leben leben können. Also diese Scheinwelt, da ist uns ja schon auch so ein Stück weit klar, naja, das, was wir hier in diesen Netzwerken nach außen tragen, das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es natürlich was mit uns macht. Also es macht mit unserem Unterbewusstsein was, wenn wir ganz viele glückliche Menschen sehen, ganz viele glückliche Paare, ganz viele perfekte Beziehungen, ganz viele perfekte Familien. Dann sitzen wir in dem Moment, wo es uns selber vielleicht nicht so super geht, sitzen wir schon da und denken, oh weia, bei allen ist es perfekt, nur bei mir nicht. Muss ich mich also noch mehr anstrengen? Der Umkehreffekt, den wir heute haben, in dieser Illusionsblase, wir sind alle perfekt und wir können uns vor allem auch als perfekt darstellen, heißt natürlich auch, es lenkt uns ein Stück weit von dem ab, worum es eben beim Menschsein und vor allem auch bei der Beziehung einfach auch geht. Es geht eben auch darum, dass wir nicht nur perfekt sind, es geht auch darum, dass wir den einen oder anderen Schmerz in uns tragen. Es geht auch darum, dass wir Themen mit uns zu klären haben oder vielleicht auch mit anderen Menschen. Und es geht natürlich auch darum, dass wir unperfekt sind und eben nicht immer nur in die Kamera lächeln. Ja, das ist tatsächlich einer der wesentlichen Punkte, um sich mal dieser Generation, dieser ominösen Generation bindungsunfähig zu nähern. Und das, was wir tatsächlich heute, oder überhaupt, was das Wesen der Liebe ausmacht, ist, dass natürlich ihr ein gewisser Zauber innewohnt. Das heißt, also die Liebe ist was und das, was uns mit Menschen oder was uns an Menschen bindet, das ist was, was höchst irrational ist. Also ich glaube, jeder von uns hier im Raum ist schon mal verliebt gewesen und hat Sachen gemacht, wo man hinterher sagen würde, naja, würde ich vielleicht nicht nochmal machen oder Gott sei Dank hat mich keiner dabei gesehen. Das heißt, die Liebe macht aus uns Menschen hoffentlich vor allem auch ein Stück weit bessere Menschen, weil wir natürlich bereit sind, uns auf die Erlebniswelt auch eines anderen Menschen einzulassen, wie wir sonst eigentlich kaum sind. Und das ist natürlich auch so der gewisse Zauber der Liebe. Und natürlich eröffnet die Liebe, aber ganz besonders auch neben all dem Zauber und all den Wachstumsmöglichkeiten und auch all den Erlebnismöglichkeiten, die wir haben, eröffnet das natürlich auch den großen Abgrund des Liebeskummer, der große Abgrund der Verletzlichkeit, der Kränkbarkeit. Es gibt da einen Menschen in unserem Leben, dessen Urteil plötzlich so unendlich wichtig ist, wo man vielleicht bei anderen Leuten drüber lacht und sagt, na, was der über mich denkt, kann mir doch egal sein. Unser Partner oder unsere Partnerin, wenn der oder sie was gut oder schlecht findet, dann ist uns das eben nicht egal. Das kann uns ganz tief verletzen, das kann uns kränken. Die Liebe macht uns verletzlich, sie macht uns angreifbar. Gerade die Liebe macht uns unperfekt. Und da kommen wir nämlich jetzt an den Punkt, wo man sagen muss, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Warum gibt es denn mittlerweile so viele Menschen, die sogar fast mit Stolz noch sagen, na ja, ich gehöre hier zur Generation beziehungsunfähig. Ich kann halt keine Beziehungen führen und fast schon stolz drauf ist. Da muss ich sagen, na ja, das ist vielleicht so eine Entwicklung, die nicht unbedingt nur positiv ist, denn wir haben ja heute eine Generation, die Generation, die auf der einen Seite unendliche Möglichkeiten hat und auf der anderen Seite, sagen wir mal, mehr denn je, obwohl die Menschheit grundsätzlich schon immer dazu geneigt hat, aber eben auch die Möglichkeit hat, sich zu betäuben. Und Das Thema mit der Betäubung ist natürlich, ja, gerade da, wo wir lieben, gerade da, wo wir verletzlich sind, da sind wir auch sehr kränkbar und da kann es verdammt wehtun. Und da kommen wir vielleicht auch mit Themen in Berührung, die wir schon lange gar nicht mehr für uns haben wollten. Hier haben wir es damit zu tun, dass wir unangenehme Gefühle haben. Das heißt, natürlich liegt es nahe im Menschsein, das ist in allen von uns angelegt, allein aufgrund unserer Neurobiologie. Wir wollen Schmerz vermeiden und wir wollen Freude, also zur Freude wollen wir hin und vom Schmerz wollen wir weg. Das ist so ein Programm, was in uns allen abläuft und was grundsätzlich erstmal auch seine Berechtigung hat, aber was natürlich unbedingt auch bewusst gelebt werden sollte. Und wenn wir jetzt in den Bereich reingehen, dass wir sagen, naja, diese unangenehmen Gefühle, die will ich jetzt eigentlich wirklich gar nicht mehr haben, die schalte ich jetzt einfach mal weg. Und es gibt ja auch gerade in Großstädten unendliche Möglichkeiten, ungeahnte Möglichkeiten auch, mich abzulenken, in den Konsum reinzugehen und vielleicht eben auch unterschiedliche Substanzen zu konsumieren, genau. Da begeben wir uns so in den Bereich, wo es dann eben schwierig wird. Und ich glaube, auch da hat jeder von uns mindestens einen Schnittpunkt, wo man schon mal jemanden kennengelernt hat oder bestimmte Schicksale begleiten musste oder es getan hat. Das heißt, das Dilemma bei der ganzen Sache ist natürlich, wir können jederzeit uns Freude und Glücksmomente erschaffen. Wir können jederzeit auf die nächste Party gehen. Wir können jederzeit, gerade im Internet, auch ganz viel Anschluss finden. Und wir können heute alles, was wir wollen. Aber das, was wir nicht können, ist damit über unseren Schmerz und natürlich über unsere Wachstumsaufgaben und unsere Persönlichkeitsentwicklung, darüber können wir eben nicht hinwegtäuschen. Das heißt, wenn wir auf der einen Seite Gefühle wegdrängen, heißt das, alle gehen in diesen Sack rein. Das heißt also, ich betäube mich von meinen Gefühlen und ich kann hier nicht differenzieren, ich betäube mich jetzt nur von allem, was unangenehm ist und alles Schöne, das lasse ich da. Nein, wenn ich mich einmal dafür entscheide, mit welcher Möglichkeit auch immer zu betäuben, dann ist gleich alles weg. Das heißt, wir müssen uns dann nicht mehr damit auseinandersetzen, dass wir unperfekt sind. Und wir haben unzählige Möglichkeiten, nicht nur mit Substanzen, eben auch im Bereich des Konsums, da werde ich gleich auch noch drauf eingehen. Wir können ganz viel tun, um das alles nicht empfinden zu müssen. Das heißt aber auch, unsere Kreativität geht weg, unsere Freude, unsere wirkliche Erlebnismöglichkeit, unsere Lebendigkeit, all das schließen wir damit weg. Das ist die Kehrseite von natürlich Betäubung, die möglicherweise dann auch in Sucht oder in anderen, ja, sagen wir mal, Erkrankungsformen enden kann. Und jetzt kommt wieder die Generation Beziehungsunfähigkeit ins Spiel. Jetzt haben wir nämlich gerade im Bereich der Digitalisierung unendliche Möglichkeiten. Ich sage nur Stichwort Datingportale, Tinder und wie sie nicht alle heißen. Die laufen jetzt auf Algorithmen oder beziehungsweise haben bestimmte Algorithmen entwickelt und sie haben es tatsächlich geschafft, auf mathematischer Basis ein Stück weit die Liebe zu entzaubern. Das, was die Liebe nämlich eigentlich ausmacht, dass sie passiert, dass wir sie nicht lenken können, dass wir uns manchmal ohnmächtig fühlen und dass wir gar nicht wissen, was uns da eigentlich geschieht und dass wir eben nicht so rational und so handeln, wie wir das vielleicht von uns gerne mal wollen oder gerne erwarten. Das genau ist ja das Wesen, das genau ist der Zauber der Liebe. Das haben wir mit unterschiedlichen Internetportalen quasi aufgelöst. Wir haben es entschlüsselt. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns Freude und Anerkennung, Liebe und Sexualität zugänglich zu machen, auf eine Art und Weise, die noch nie da gewesen ist. Das finde ich erstaunlich. Wenn wir uns nur mal Tinder angucken, Tinder ist darauf ausgelegt, dass gematcht wird. Das heißt, man geht mit einem entsprechenden Profil da rein, man kann sich natürlich entsprechend darstellen, so wie man sich selber am liebsten sieht und natürlich auch meint, dass man bei den anderen am besten ankommt. Dann wird gematcht, das heißt also nur, wenn beide sagen, ich finde dich irgendwie attraktiv, nur dann entsteht auch dieser Kontakt zueinander. Das heißt, das, was im normalen Leben eigentlich passiert, das heißt also, wenn ich mich jemandem offenbare, wenn ich jemanden anflirte und wenn ich jemandem meine Zuneigung und eben auch meine Verletzlichkeit zeige, dann heißt das in dem Moment, dass ich mich verletzlich mache und ich könnte Ablehnung erfahren. Das heißt, die große Hürde, jemanden in der Bar anzusprechen, jemanden am Arbeitsplatz anzusprechen, jemanden in der Bahn anzusprechen, da sind wir alle damit konfrontiert, dass wir unsere Verletzlichkeit empfinden, weil derjenige könnte sagen, nö, möchte ich nicht, finde dich gar nicht hübsch, ich finde dich nicht toll, lass mich mal bitte in Ruhe. Das verletzt und das kränkt. Das können wir jetzt alles schön umgehen mit den neuen technischen Möglichkeiten. Das hat sicherlich seine Vorteile und ganz besonders natürlich auf den ersten Blick hat es seine Vorteile. Auf den zweiten Blick hat es aber einen erheblichen Nachteil. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr damit auseinandersetzen, wie gehe ich eigentlich mit meinem Schmerz um? Wie gehe ich überhaupt mit Ablehnung um? Und was kann ich vielleicht an mir auch verbessern? Wie kann ich anders auf Menschen zugehen? Und was muss ich eigentlich mit mir selber noch bearbeiten, damit ich überhaupt in eine glückliche Partnerschaft reingehen kann? Das alles sind Fragen, die müssen wir uns jetzt plötzlich nicht mehr stellen. Denn wir haben ja ein Datingportal, da brauchen wir nur wischen. Und schon haben wir mindestens 5 Möglichkeiten und alle diese Möglichkeiten bestehen. Das heißt, also wenn man früher in einen Club gegangen ist und gesagt hat, so, heute gucke ich mal, ob ich jemanden anflirte, dann ist man da nicht mit so einer hohen Trefferquote wie mit den digitalen Möglichkeiten ja, aus dem Abend rausgegangen. Das ist eine sehr große oder eine sehr wichtige Entwicklung, weil sie nämlich einmal das Wachstum oder unser Persönlichkeitswachstum wirklich erheblich einschränkt. Davon bin ich fest überzeugt, weil wir uns bestimmt mit bestimmten Fragen einfach gar nicht mehr konfrontieren müssen. Weil sie auf der anderen Seite aber wirklich ganz massiv unser Konsumverhalten unterstützt oder fördert. Und ich finde, Konsumverhalten und menschliche Beziehungen, das ist eigentlich was nicht zusammengeht. Wenn wir aber in den Bereich reingehen, dass wir Menschen konsumieren, dass wir gucken allein anhand von, wie sieht jemand aus, wie hat sich jemand positioniert, wie ist der Lichteinfall, wenn wir auf diesen Kriterien ausschließlich auswählen und dann natürlich auch nur an sexuellen oder erotischen Inhalten interessiert sind, so lange nämlich, wie es keine enge Bindung gibt und ich mich eben auch wirklich nicht mit meinem Schmerz und mit meiner Unperfektion auseinandersetzen muss, das kann schwierig werden. Also da gibt es schon den einen oder anderen, den wir vor allem auch in unseren Stalking-Kontexten beobachten mussten, wo es auch wirklich Suchttendenzen gab, die äußerst schwierig sind. Und ich spreche da mittlerweile nicht mehr von einem Einzelfall, sondern wir können da wirklich von einer Generation sprechen, von wirklich vielen Singles, die mittlerweile in diesen Kreislauf reingeraten sind von enge Bindung und Auseinandersetzung und Konfliktgespräche und überhaupt Persönlichkeitswachstum, das ist irgendwie alles, das ist out. Ja? Wir sind heute nur noch perfekt, wir sind Selbstoptimierer, wir sind nur noch erfolgreich und wir daten jetzt auch nur noch erfolgreiche Menschen und auch wirklich nur die, die echt attraktiv sind. Und wenn es sexuell oder sonstiges nicht läuft, ja, dann fliegen die ganz schnell wieder raus. Da stehen nämlich schon 3 andere in der Warteschlange. Das ist eine Entwicklung, die man sich durchaus wirklich mal angucken muss. Ne? Also es geht immer mehr in die Anonymität. Und die Bindungsfähigkeit an sich wird damit natürlich wenig geschult, sondern es geht in Richtung Konsum. Und das ist, wie ich finde, die große Kehrseite der Digitalisierung in unserem Partnerschaftsverhalten und eben auch in unserem Bindungsverhalten, die wir uns unbedingt angucken müssen und die wir unbedingt auch im Auge behalten sollten. Da möchte ich an der Stelle einfach mal einen Fall skizzieren, den ich selber erleben musste tatsächlich. Und zwar war das zu den Zeiten, als ich noch Kriminalkommissarin war. Da haben wir einen Vermisstenfall aufgenommen. Und zwar war das ein junger Mann, der in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebte und der plötzlich von heute auf morgen verschwunden war. Und zwar wirklich unter Umständen verschwunden war. Er ist abends aus dem Haus gegangen und ist dann einfach nicht wiedergekommen. Und da er jemand war, der grundsätzlich sehr zuverlässig war, der auch von allen Menschen als jemand beschrieben wurde, der einfach eine sehr stabile und integere Persönlichkeit war, dem das eigentlich nicht zu Gesicht steht, dass er von heute auf morgen einfach so wortlos verschwindet, haben wir uns natürlich schon gedacht, na, da könnte irgendwas dahinter stecken. Und alle Ermittlungen haben tatsächlich auch genau dieses Bild erstmal bestätigt. Junger Mann, der in Lohn und Brot steht, eine intakte Partnerschaft hat, der eigentlich auch keine aktiven, großen Konflikte hat und der erstmal auch keine weiteren Feinde hat, wo man sagen würde, na, da könnte vielleicht irgendeine Art Verwebung dahinter stecken, dass da vielleicht schon ein Gewaltverbrechen passiert sein könnte. Also das alles gab es erstmal nicht. Ja, was soll ich sagen? Wir haben ihn nicht gefunden, sondern wir haben ihn tatsächlich sehr viel später leider finden müssen, aber nicht mehr in einem Stück. Das heißt, er war zu Tode gekommen und das wahrscheinlich im Rahmen von sexuellen Handlungen und das alles auf freiwilliger Basis. Das heißt, was war passiert? Hier in dem Falle war es tatsächlich so, dass er in einer Partnerschaft lebte und es war gemeinsam so abgesprochen oder beide wussten das auch, dass es nebenher noch Sexdates gibt. Von beiden Partnern auch und man hat da abgesprochen, naja, jeder macht so seins. Wir sagen uns auch mal, wenn wir irgendwo hingehen, aber wir wollen keine Inhalte wissen, wir wollen keine Details wissen und so weiter und so fort. Und dann, ich glaube, wir kennen sie ja auch alle, es gibt natürlich unterschiedliche Datingportale, wo es ganz besonders eben auch um die erotische Komponente geht, also um das Menschliche vielleicht nur ganz nebenbei. Und dort hatte er tatsächlich einige Bekanntschaften geschlossen, wo er dann auch mit der einen Bekanntschaft dann dieses entsprechende Date hatte, von dem er leider nie wieder zurückgekehrt ist. Das war ein wirklich verheerender und schlimmer Fall, weil das natürlich, also ich meine, jeder einzelne Mordfall ist mindestens einer zu viel und jeder Fall ist ganz verheerend. Also wenn ein Mensch einfach so aus unserer Mitte verschwindet und das aufgrund eines Gewaltverbrechens, also was Schlimmeres kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Natürlich war das unendlicher Schlag für den Partner und für alle, die mit ihm zu tun hatten. In dem Fall kann ich jetzt aber sagen, ganz besonders, wenn wir uns nämlich mit dem neuen Bindungsverhalten beschäftigen und mit der Generation bindungsunfähig. Wir hatten es hier zwar mit Menschen zu tun, die gemeinsames Leben geteilt haben, die einen gemeinsamen Lebensstandard hatten und so weiter, die aber ganz offensichtlich ihre Sexualität nicht mehr miteinander geteilt haben oder nur zu einem gewissen Punkt. Das heißt also, sie waren als Paar gemeinsam zusammen, haben aber ihre Sexualität jeweils mit anderen Partnern gelebt. Und das, was jetzt so schwierig ist, heutzutage hat man ja diese Möglichkeit, wir haben es ja gerade schon erörtert, über diese Sexportale kann man ja wirklich in 0, nichts innerhalb von einer Stunde kann man ja zu all dem kommen, was man sich so vorstellt. Und das haben sie eben regelmäßig getan. Und das, was jetzt hier eben nicht mehr greift, ist der Partner, der wirklich ein menschliches Interesse an seinem Mann hatte, der wusste nicht Bescheid. Das heißt, er wusste gar nicht, wen muss ich anrufen? Wo ist er überhaupt hingegangen? Was kann ich der Polizei erzählen, wo die überhaupt anfangen können zu suchen? Auf welchem Portal ist er überhaupt aktiv gewesen? Mit welchen Personen hat er geschrieben? Er wusste das alles nicht. Das heißt, es hat natürlich auch viel länger gedauert, ihn zu finden, als das vielleicht hätte sein müssen. Vielleicht wäre er sogar noch lebend gefunden worden. Aber hier haben wir ein ganz wesentliches Phänomen, was nämlich bei diesen Bindungen, die immer anonymer werden, wo Nähe mittlerweile ja gar nicht mehr das eigentliche Thema ist, sondern wo gerade Sexualität da gelebt werden kann, wo keine Nähe mehr herrscht oder wo es eben kühl und ja und anonym ist. Da haben wir keine Sozialkontrolle mehr. Und das ist ja genau die Funktion von Bindungen. Bindungen sollen uns schützen. Es soll da einen Menschen geben, der sagt, Moment mal, dir geht's nicht gut. Das interessiert mich jetzt aber. Kann ich was für dich tun? Moment mal, du triffst dich da mit jemandem, der hat komische Sachen gesagt. Das finde ich aber nicht gut. Gib mir mal deine Telefonnummer und ich rufe dich mal an, ob alles in Ordnung ist. Das ist genau die Art Sozialkontrolle, mit der wir uns alle gegenseitig schützen, mit der wir natürlich unsere Kinder schützen, mit der wir aber auch unsere Partner, unsere Freunde und alle Menschen, die uns am Herzen liegen, schützen. Das, finde ich, ist so der wesentliche Kern und der wesentliche Punkt eben auch von Bindungen, der Schutz. Und das gemeinsame Überleben, neben natürlich allem, was mit Erfüllung zu tun hat, also der Lebensinhalt und alles, was uns umgibt, hat eben mit erfüllenden Bindungen zu tun. Und ein Lebenskonzept an sich ohne Bindungen und in Einsamkeit, also da gibt es mittlerweile genug Studien dazu, dass wir wissen, dass Einsamkeit wirklich krank macht, dass es die Lebenszeit verkürzt und sowieso die Lebensqualität ganz erheblich einschränkt. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Bindungen einfach auch wirklich zu unserer Gesundheit beitragen, aber ganz besonders eben auch im Hinblick auf Straftaten und alles das, was eben nicht in Ordnung ist, auch einen ganz wesentlichen Schutz für uns darstellen kann. Und das ist ein Phänomen, was zunehmend tatsächlich an Realität gewinnt. Das ist wirklich ein Phänomen, das ist da. Und jetzt gucken wir uns mal an. Zahlen, Daten und Fakten. Die Zahlen ganz besonders in Bezug auf die Täter-Opfer-Beziehung bei Mord in Deutschland im Jahr 2017. Da können wir sagen, dass wir es mit 28, also fast mit 30% mit intimen Beziehungen zu tun haben. Danach kommen 27%, das sind informelle soziale Bindungen, 4,4%, da haben wir die informellen. Und wir haben nur einen Prozentsatz von 27%, die keine Vorbeziehung hatten. Und der Rest sind Fälle oder ist ein Prozentsatz, von dem wir gerade nicht wissen, den wir einfach nicht zuordnen können. Das heißt, wir können mal festhalten, dass alle, also dass mehr als 60% der Mordfälle, also fast sogar 70%, tatsächlich innerhalb von Bindungen passieren. Und da muss man sich natürlich fragen, hier haben wir es auf der einen Seite mit dem Phänomen zu tun, einmal zu viel Nähe, das heißt also das, was die häusliche Gewalt ausmacht und einen entsprechenden Kreislauf. Und dann haben wir aber das Phänomen, zu viel Distanz, aber trotzdem Bindung. Und wir sprechen vor allem aber auch davon, dass es immer eine Vorbeziehung gegeben hat. Und genau wie wir es in dem Fall haben, den ich gerade geschildert habe, genau in diesem Fall hat es natürlich eine Vorbeziehung gegeben, auch wenn sie sehr anonym war, aber man hatte zumindest Vorbeziehung genug, um entsprechend in diesen Kontakt zu kommen und dann eben leider auch dazu. Gott sei Dank sprechen wir hier jetzt wirklich nur von einem ziemlich kleinen Prozentsatz von den gesamten Straftaten, die so passieren können. Gott sei Dank. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wichtig, sich eben auch darüber Gedanken zu machen, dass natürlich gerade innerhalb von Bindungen einfach bestimmte Risiken bestehen. Das sind natürlich nicht alle. Es gibt mittlerweile unendlich viel mehr. Das ist jetzt nicht unbedingt was neu ist, aber wir haben es jetzt damit zu tun, dass die Möglichkeiten im Digitalen sehr viel weitreichender geworden sind. Also es gibt innerhalb von Bindungen natürlich auch die Möglichkeit, dass mit K.O.-Tropfen entsprechend betäubt wird und dass dann entsprechend Straftaten gegen die sexuelle Bestimmung verübt werden. Es gibt aber auch natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, wo wir den sogenannten Beischlaf Raub haben. Das heißt also, da werden schon Sexdates initiiert, aber eigentlich geht es gar nicht darum, sondern es geht eigentlich auch mit darum, entsprechend Geld, Kreditkarte, Bankkarten und so weiter eben dann auch beiseite zu bringen, weil übers Internet haben wir ja auch die Möglichkeit, unsere Identität gut zu verschleiern. Selbst wenn man sich dann trifft, dann weiß man ja immer noch nicht die wahre Identität von einem Menschen und das macht dann auch die Strafverfolgung nochmal nicht unbedingt viel leichter. Um nochmal ganz kurz den Bogen zu drehen zu den Straftaten, die es innerhalb von Partnerschaften gibt. Das ist nämlich auch nochmal der andere Teil der Wahrheit, der einfach auch wirklich ein großer ist und den wir uns gerne mal nicht so sehr vor Augen halten, weil gerade die Partnerschaftsgewalt an sich ja schon auch sehr mit Tabus besetzt ist und natürlich auch mit wahnsinnig viel Scham und Schuldgefühl zu tun hat. Und es ist eben immer noch was durchaus gerne auch mal totgeschwiegen wird und wo wir gerne weggucken. Und wir hatten ja da auch schon einiges auf unserem Eröffnungspanel dazu erörtert. Wir haben jetzt hier im Bereich der Partnerschaftsgewalt, und das hier sind jetzt Zahlen, die sich nur auf Frauen als Opfer beziehen. Das heißt, hier haben wir es im Jahr 2015 und im Jahr 2016, also die obere hellgraue Linie, die ist immer für 2015 und darunter, die ist für 2016. Wir haben es erstmal im Rahmen der Partnerschaftsgewalt gegen Frauen mit einem großen Mammutanteil vorsätzlicher, einfacher Körperverletzung zu tun. Das ist die Ohrfeige, das ist der Faustschlag, das ist alles, was wir ohne Hilfsmittel ausführen können. Da sprechen wir im Jahr 2016 von knapp 70.000 Fällen in Deutschland im Jahr. Das ist schon wahnsinnig viel. Und wir haben ja auch alle schon gehört, dass die Dunkelziffer auch ziemlich hoch ist. Also wir können davon ausgehen, dass es hier eine viel, viel größere Zahl eigentlich zu verzeichnen gibt. Und es hat einen Anstieg gegeben. Also im Jahr 2015 waren wir bei knapp 66.000. Im Jahr 2016 sind wir dann schon fast bei 70.000. Also da haben wir schon einen entsprechenden Anstieg zu verzeichnen. Es ist natürlich die Frage, gibt es am Ende immer mehr Straftaten oder gibt es einfach mehr Menschen, die es anzeigen? Das ist natürlich jetzt eine Frage, die uns diese Statistik nicht beantwortet, aber zumindest müssen wir uns diese Frage dann auch mal stellen. Wir haben dann auch Bedrohung. Da gibt es auch einen leichten Anstieg von 17.000, beziehungsweise von ein paar Hunderttausenden. Im Jahr 2016 haben wir 16.700 und im Jahr 2015 16.200. Also auch da müssen wir mit einem Anstieg, den verzeichnen wir. Dann haben wir noch einige Gefahren, beziehungsweise einige Delikte der gefährlichen Körperverletzung. Das sind jetzt die Delikte, wo Hilfsmittel im Spiel sind. Das heißt, also hier wurde vielleicht mit einem Messer agiert, hier wurde vielleicht massiv gewürgt. Also das heißt eben ja, eine Behandlung, die möglicherweise zum Tode führen könnte. Das gehört alles zur Körperverletzung. Es kann aber auch sein, dass jemand vergiftet oder sonstiges wird und aber natürlich nicht schwerwiegend verletzt wurde. Das alles gehört zur gefährlichen Körperverletzung und auch das ist natürlich ein Teil der Gewalt gegen Frauen innerhalb von Partnerschaften. Da haben wir es mit 11.415 im Jahr 2015 zu tun und mit 11.882 im Jahr 2016. Also auch hier haben wir wieder einen entsprechenden Anstieg zu verzeichnen. Stalking, das ist jetzt natürlich auch nochmal ein wahnsinnig spannendes Thema, ganz besonders im Hinblick auf Partnerschaftsgewalt. Denn im Bereich der Partnerschaft sprechen wir ja davon, dass wir eine Bindung zueinander haben und dass wir eben auch eine Beziehung haben. Und diese Beziehung wird ja auch ausgeübt, indem man Kontakt zueinander hat. Das heißt also, Stalking bezieht sich natürlich auf die Zeit nach der Partnerschaft. Das heißt also, innerhalb von Trennungssituationen, wo es die Partnerschaft, ja, wo die quasi aufgelöst wird, zu dem Zustand, wo die Frau dann sagt, also ich möchte jetzt aber bitte keinen Kontakt mehr und das dann regelmäßig und eben auch massiv missachtet wird, dann sprechen wir von Stalking. Also streng genommen kann Stalking innerhalb einer Partnerschaft gar nicht stattfinden, aber im Rahmen von Trennungsgewalt und dann eben nach einer Partnerschaft kann es natürlich sehr wohl stattfinden. Und da sprechen wir von 7.643 Frauen, denen das 2017 im Jahr in Deutschland passiert ist. Die gesamte Zahl im Hellfeld betrifft, also die ergibt so ungefähr 18.000 für das Jahr 2017. Das heißt also, hier gucken wir uns ja wirklich nur die betroffenen Frauen an und natürlich sind auch Männer von diesen Gewaltformen betroffen. Ja, Stalking kann man sagen, das ist wirklich das absolute Eskalieren und die Ausuferung der Beziehungsunfähigkeit. Also Beziehungsfähigkeit ist ja auch immer noch so die Frage, wie definieren wir das eigentlich? Ich würde sagen, Beziehungsfähigkeit heißt, ich kann zu einem Partner oder einer Partnerin stehen. Wir stehen miteinander ein, wir gehen gemeinsame Wachstumsprozesse und vor allem, wir können auch unseren eigenen Schmerz aushalten. Das heißt eigentlich für mich persönlich Bindungsfähigkeit. Das ist im Bereich Stalking überhaupt nicht gegeben. Hier haben wir es häufig oder ja eigentlich fast immer mit Tätern zu tun, die massiv bindungsgestört sind. Und zwar so, dass wir schon sagen müssen, da liegt eine ernsthafte psychische Erkrankung vor, die zum Teil eben sogar auch wirklich gefährlich werden kann. Da sprechen wir von wirklich ganz, ganz massiver Beziehungsunfähigkeit. Ja, Vergewaltigung und sexuelle Nötigung innerhalb von Partnerschaften gegenüber Frauen. Da bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass diese Zahl so klein ist im Vergleich zu den anderen Zahlen. Da sprechen wir nämlich von 2410 Fällen im Jahr 2015 und von 2531, also nur ein ganz leichter Anstieg, im Jahr 2016. Und das kann meiner Meinung nach überhaupt nicht sein. Also diese Zahl muss viel, viel größer sein. Und da ist meine persönliche Vermutung, dass natürlich gerade die sexuellen Handlungen, die nicht einvernehmlich sind, gerade in Partnerschaften von den Frauen manchmal gar nicht so richtig wahrgenommen werden. Das heißt also, das ist halt irgendwie nicht so richtig angenehm, aber irgendwie ist es einerseits zu peinlich, aber andererseits auch wirklich so ein Teil, den die Frauen gerne verdrängen und jetzt gar nicht wichtig genug finden, das überhaupt anzuzeigen. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass gerade im sexuellen Bereich unendlich viele, 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 viele Straftaten im Dunkelfeld liegen und deswegen hier in dieser Statistik überhaupt gar nicht auftauchen. Die Statistik im Übrigen ist die Quelle ist das BKA, also die polizeiliche Kriminalstatistik, die da ausgewertet ist. Ja, und dann haben wir auch noch mal Mord und Totschlag. Und hier ist es, Gott sei Dank nur ein kleiner Anteil, obwohl ich finde, dass es immer noch verdammt viele Zahlen sind, wenn wir uns mal angucken, wie viele das sind. Im Jahr 2015 sprechen wir von 331 Fällen und im Jahr 2016 von 357 Fällen. Das heißt, wir sprechen fast jeden Tag von einem Mord, der innerhalb einer Partnerschaft passiert, also der einer Frau innerhalb einer Partnerschaft passiert. Das finde ich wahnsinnig schlimm, so innerhalb Deutschlands natürlich. Und hier sprechen wir auch, das muss man auch mit dazu sagen, wir sprechen hier von vollendeten und auch von unvollendeten Taten. Das heißt also der versuchte Mord, der versuchte Totschlag, wo jemand versucht hat, jemandem das Leben zu nehmen und es ist aber leider schiefgegangen, davon sprechen wir hier jetzt auch. Und immer noch ist das eine wirklich hohe Zahl, die mich selber, obwohl ich sie kenne, jedes Mal wieder aufs Neue schockiert. Das bedeutet ja wirklich jeden Tag ein Mord. Und wenn wir das jetzt nochmal uns die entsprechende Entwicklung angucken, wie ist jetzt, wie sich die Mordzahlen innerhalb Deutschlands verändert haben, seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2017, sehen wir ja, dass sich da einiges bewegt. Und gerade für 2015 und für 2016 hatten wir ja die entsprechenden Zahlen da. 2015 296 Fälle insgesamt. Und hier sprechen wir von getöteten Menschen. Das ist verdammt viel. Also hier kommen natürlich auch Sonstige mit rein. Das heißt also, hier sind es nicht nur Frauen, hier sind es auch Männer. Und hier geht es auch um Zusammenhänge, die möglicherweise nicht innerhalb von Partnerschaften passieren. Das heißt, wir sprechen von 296 Fällen. Also fast alle Mordfälle passieren innerhalb von Partnerschaften. Das heißt also, Partnerschaft ist jetzt hier statistisch gesehen auch sehr weit gefasst. Also ein Flirt oder irgendeine Art intime Beziehung, und das kann ja ein One-Night-Stand gewesen sein, gehört alles in den Bereich der Partnerschaftsgewalt mit rein. Das heißt also, Bindungen spielen hier gerade in diesen wirklich sehr schweren Straftaten einfach eine wahnsinnig große Rolle. Und im Jahr 2016 sprechen wir von 373 Fällen insgesamt für ganz Deutschland und jetzt die alle vollendet wurden. Also das ist schon, da ist die Differenz zu den Frauen, denen das passiert ist, innerhalb ihrer Partnerschaft jetzt nicht besonders groß. Und das, finde ich, ist was, was uns unbedingt wachrütteln sollte, ganz besonders eben auch in, ja, uns mit unserem Bindungs- und Beziehungsverhalten auseinanderzusetzen und überhaupt einfach auch die gesellschaftliche Debatte zu führen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, was wir jetzt eben auch nochmal in unserer Generation mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten noch haben und vor allem wie eine ganze Generation von Jugendlichen und jungen Menschen, die ja jetzt da auch reinwachsen und die dadurch mitgeprägt werden. Was muten wir denen eigentlich zu, ne? Und was für eine Gesellschaft werden die einst mal, was werden die führen? Also die Keimzelle unserer Gesellschaft ist ja die Familie. Daraus entsteht alles. Das Leben, unsere Werte, alles, was wir im Leben vollbringen, das hat irgendwo mit unserer Familie zu tun. Und da, das möchte ich so als Impuls einfach mal mitgeben, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir uns damit auseinandersetzen. Jetzt habe ich gerade schon den Hinweis bekommen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, deswegen werde ich das hier alles nicht mehr so wahnsinnig ausweiten können. Es gibt ein paar moderne Phänomene, die natürlich nicht neu sind, aber die neue Worte bekommen haben im Bereich Social Media und Blogbeiträge und so weiter. Da ist mir einmal begegnet das Love-Bombing, da habe ich plötzlich ganz viele Artikel zu lesen können. Das hat mich dazu bewogen, einfach mal zu gucken, was ist denn das eigentlich? Love-Bombing bedeutet, dass jemand unendlich viel mit Liebesbeweisen, ganz besonders eben auch im digitalen Bereich, überschüttet wird. Also mit ganz vielen Liebesschwüren und Bilderchen und Liebesbeweisen allgemein. Ghosting habe ich auch schon vorher, bevor ich das irgendwann lesen musste, nie gehört. Das scheint auch ein Phänomen zu sein, was zumindest jetzt mit einem neuen Wort belegt werden musste. Und zwar bezeichnet das Phänomen, dass jemand aus einer Beziehung, aus einem Flirt, sogar aus einer Freundschaft einfach verschwindet und von heute auf morgen plötzlich wirklich nicht mehr da ist. Also nicht mehr erreichbar, nicht mehr rangeht und auch keine Nachrichten mehr schreibt. Das sind natürlich Phänomene, die grundsätzlich überhaupt nicht strafbar sind, aber die zumindest jetzt in der Neuzeit einfach auch benannt werden. Mosting, das ist ein Phänomen, das ist eine Kombination aus Love-Bombing und Ghosting. Das heißt, es gibt unendlich viele Liebesbeweise, also man wird richtig zugebombt und von heute auf morgen ist derjenige weg. Ja, Sexting, das ist auch was, das hat es natürlich auch schon immer gegeben, aber heute im digitalen Zeitalter sind da natürlich nochmal neue Möglichkeiten dazugekommen und entsprechend natürlich auch neue Gefahren. Das sind sexuelle, sagen wir mal, Kontakte, die übers Digitale ausgetauscht werden, also Bilder und erotische Inhalte und so weiter, solange das auf gegenseitiger mit gegenseitigem Einverständnis ist, ist da eigentlich erstmal gar nichts einzuwenden. Aber ganz besonders im Bereich der Datensicherheit ist es natürlich auch was, wo man gut aufpassen muss. Stealthing, das ist nochmal ein Phänomen, was mir ganz wichtig ist, das nochmal zu erläutern. Das hat es auch schon immer gegeben, das habe ich auch vor 10 Jahren schon in Strafverfahren, ist mir das begegnet. Aber jetzt hat es offensichtlich ein neues Wort bekommen. Das ist ein Phänomen, was gar nicht lustig ist. Und zwar bezeichnet das einen Geschlechtsakt, der einvernehmlich ist von beiden Seiten. Und beide haben aber besprochen, dass entsprechend mit einem Kondom verhütet wird. Und natürlich geht es da ja auch um Krankheiten und so weiter. Und wenn dann aber von dem Mann unbemerkt und auch ohne Einwilligung der Frau das Kondom abgezogen wird, damit quasi der Kontakt eben ohne Kondom passiert ist. Das ist wirklich eine handfeste Straftat. Hier sprechen wir von mindestens versuchter gefährlicher Körperverletzung, weil wenn derjenige krank war und damit sein Opfer infiziert hat, dann hat er natürlich zumindest billigend in Kauf genommen, dass er jemanden wirklich ernsthaft an der Gesundheit schädigt. Ja, was möchte ich euch mit auf den Weg geben? Nach allem, was ich gesehen habe und nach allem, wo wir auf der einen Seite sagen, Beziehungen, gerade erfüllende Beziehungen, sind nicht nur unser Lebenssinn und machen unser Leben lebenswert und machen uns glücklich, leistungsfähig, stolz und so weiter, sondern sie sind ja auch ein Schutz und haben eine natürliche Funktion vor Straftaten und so weiter. Was ist eigentlich der Schlüssel? Wie können wir da wieder hinkommen? Und vor allem, wie können wir entgegenwirken gegen diese Entwicklung, dass wir konsumieren Menschen und wir konsumieren Dinge, die eigentlich nichts mit Konsum zu tun haben, ja, also weg von der Menschlichkeit. Wie kommen wir wieder zu mehr Menschlichkeit, zu mehr Miteinander und Zusammenhalt? Und ganz klar, ich habe es ja schon erwähnt, für mich ist einmal der Mut der Verletzlichkeit einer der Schlüssel dazu. Der Mut zur Verletzlichkeit, dass wir uns eingestehen, ich selber bin verletzlich, ich bin kränkbar. Gerade wenn ich liebe, bin ich natürlich kränkbar. Und ich lasse das auch zu und ich lerne auch damit umzugehen und ich lerne damit dann positive Strategien, um eben auch die Beziehung weiterhin zu bereichern. Und Mut zur Unvollkommenheit. Wir sind Menschen, wir sind alle unvollkommen und wir sind genug. Wir sind einfach genug und ich glaube, das sollten wir uns selbst erst einmal schenken, damit wir es allen Menschen, die in unser Leben treten, dann weiter schenken können. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Großartig wie jedes Mal, Sandra Zegler.
Danke.
Gibt es Fragen zu diesem Thema aus dem Publikum? Ich schaue Fragen in die Runde, ob es Fragen gibt. Wir haben heute ein sehr zurückhaltendes Publikum hier. Dann stelle ich noch die Frage an die Regie, ob irgendwas aufgepoppt ist aus diesem Twitter-Social-Mastodon-Universum oder irgendwoher. Nein, auch da kommt nichts. Was mich interessieren würde, du hast es gesagt, die Zahlen steigen an, aber es ist nicht ganz klar, die Zahlen selbst sagen nicht aus, was ist die Motivation dahinter? Trauen sich jetzt mehr Frauen, mehr Menschen, quasi hier Strafanzeige zu erstellen? So deine aus dem Bauchgefühl raus, also ohne dich jetzt festlegen zu wollen, so deine Einschätzung. Denkst du, dass das Thematisieren, die MeToo-Debatten, das doch irgendwie einer, zumindest geht es mir so, stärkeren Wahrnehmung auch von feministischen Tendenzen, Frauen zeigen einfach mehr auf, dass hier etwas, was ja leider viel zu lange immer schon üblich war und passiert ist und irgendwie, mir fehlen da oft die Worte, das irgendwie vernünftig zu formulieren, aber hast du das Gefühl, dass es tatsächlich durch diese öffentliche Debatte hier einfach auch die Grundlage dafür ist, dass mehr Strafanzeigen erstellt werden?
Möglicherweise. Also ich glaube...
Auch sehr vorsichtig.
Ja, es ist auch wirklich so schwer, weil gerade mit den Statistiken, man weiß immer nicht, mit welchen Kriterien die auch wirklich dann erhoben werden. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, dass es auf der einen Seite wahrscheinlich wirklich mehr Fälle geben kann, zumindest in Deutschland. Wir haben es ja auch wirklich mit ganz viel Zuwanderung zu tun, vor allem auch mit Zuwanderung aus Kulturen, die vielleicht ein bisschen mehr patriarchalisch geprägt sind, als wir das vielleicht sind. Das heißt, da gibt es schon auch möglicherweise einen gewissen Anstieg von bestimmten Partnerschaftsgewalttaten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auf der anderen Seite sind die Frauen auch wirklich mutiger geworden. und treten von Jahr zu Jahr immer mehr auch für ihre eigenen Rechte ein. Und gerade auch in dieser Polarität, dass wir mit anderen Kulturen und mit anderen Wertvorstellungen konfrontiert sind, gerade da habe ich das Gefühl, dass die Frauen jetzt umso mehr aufstehen und sagen, Moment mal, wir haben Rechte und für diese Rechte kämpfen wir und die sind hier nicht verhandelbar, sondern...
Tja, das war leider ein kleines Problem mit der Technik. So, eine Kunstpause.
Ja, genau. Nicht verhandelbar. Und ja, das finde ich auch gut so, dass es so ist und dass sich immer mehr auch da zu Wort melden und möglicherweise auch mehr den Schritt zur Polizei wagen.
Dann wollen wir zwei Dinge hoffen, nämlich erstens, dass, wenn so ein Fall eintritt, tatsächlich die betroffenen Personen auch Strafanzeige erstellen, dass es ordentlich verfolgt wird. Davon werden wir natürlich ausgehen, weil wir Vertrauen in den Rechtsstaat haben. Aber wir wollen vor allem hoffen, dass diese ganzen Debatten vielleicht auch langfristig dazu führen, dass schlichtweg weniger Straftaten passieren. Das wäre das, wo wir wirklich hinwollen. Ich sage herzlichen Dank nochmals, Sandra Zegler. Wie immer ein großartiger Vortrag. Einen Applaus bitte.